Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir sprechen jetzt über Algerien und Abdelaziz Bouteflika nach seinem Rücktritt. Vor 20 Jahren wurde der nämlich Staatspräsident, eine lange Zeit also. In den letzten Wochen nahm der Protest erheblich zu. Es kam zu Massenprotesten in dem nordafrikanischen Land. Bis zu 1 Million Menschen sind auf die Straße gegangen. Es drohte zunehmend ein Pulverfass zu werden, Algerien. Ich möchte darüber sprechen mit Klaus Leggewi. Er ist Politikwissenschaftler. Schöffler war zuletzt 10 Jahre lang Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, hat aber auch als junger Forscher schon in Algerien in den 70er Jahren Studien betrieben. Der Protest hat also gewirkt, ein greiser Präsident tritt ab. Ist das ein Erfolg für die Bevölkerung und insbesondere auch die Zukunft der Gesellschaft?
Ja, auf jeden Fall ist ein Bruch eingetreten. Das ist eine Zäsur. Die Nachkommen der alten Kämpfer, der Ancien Mujahideen, wie man sie nennt, die den FLN als Einheitsfront auch nach 1962 aufrechterhalten haben und einen geschlossenen, ziemlich intransparenten und korrupten Machtkörper geschaffen haben, deren Legitimation ist endgültig vorbei. Die Uhr ist abgelaufen. Bouteflika, der abgesetzte Präsident, hat viele Algerier in eine regelrechte Scham versetzt. Diesen Mann, der eben einmal ein Widerstandskämpfer und ein sehr geschätzter Präsident war, so verfallen, aber auch an der Macht leben zu sehen, das hat ein Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich glaube nicht, dass man diesen Prozess anders als mit Gewalt wieder zurückdrängen könnte.
Den Krieg oder einen Tyrannen los zu sein, heißt noch nicht, den Frieden und die Zukunft zu haben. Viele fragen sich ja jetzt, was passiert jetzt? Droht ein Vakuum, droht vielleicht sogar Staatszerfall des isolierten Landes oder Sezession in Teilrepubliken? Wie schätzen Sie das ein?
Der Staatszerfall, den halte ich nicht für wahrscheinlich, weil auch die Demonstrierenden ganz überwiegend an der nationalstaatlichen Souveränität, an Algerien als Nationalstaat festhalten. Es gibt eine sehr lebendige, seit Jahrzehnten aktive Opposition in den Berberregionen, aber auch hier wird nicht wirklich Algerien als Staat in Frage gestellt, sondern mehr kulturelle regionale Autonomie verlangt. Die wirklich aktiven Kräfte sitzen jetzt auch in den großen Städten. Wer sich zurückgehalten hat, das wäre eine Gefahr, sind die Islamisten, die in den 90er Jahren das Land mit einem blutigen Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten überzogen haben. Von ihnen hört man wenig. Es gibt sie noch, aber sie sind nicht aktiv. Sie haben auch nicht die Initiative ergriffen. Von daher glaube ich, dass es eine hochverantwortliche Schar von Protestierenden gibt, die jetzt kontinuierlich seit dem 22. Februar auf die Straße gegangen ist. Die Schwierigkeit besteht in Algerien darin, einen Übergang zu managen. Die Armee möchte das gerne tun. Die Armee ist immer der Spieler im Hintergrund. Es gibt keinen Präsidenten in Algerien, der nicht durch Gnade der Armee entweder eingesetzt oder abgesetzt worden ist seit 1965. Die Schwierigkeit besteht dann darin, dass die Protestierenden ihrerseits keinen Repräsentanten haben. Sie haben, wenn man das mit Venezuela vergleicht, kein Guaido. Kein Gesicht des Widerstandes. Sie sind geradezu phobisch, was jetzt die Bildung neuer Parteien betrifft, weil alle Parteien, die es seit den 90er Jahren gegeben hat, sind von der Macht sofort inkorporiert und adaptiert worden. Aber sie haben deswegen auch niemanden, den sie in einen, wie auch immer zu bildenden, jetzt Verfassungsreformprozess hineinschicken.
Ich möchte aber mit dem ersten anfangen, nämlich, was Sie erwähnt haben, die Rolle des Militärs. Die ist traditionell sehr groß in Algerien. Steht sie der Demokratie im Weg oder wird das nur ein Herrscher von Militärs Gnaden werden?
So hat es bisher immer ausgesehen. Entweder die Herrscher kamen aus der Armée Nationale Populaire, das heißt, sie waren direkte Repräsentanten, oder sie wurden mit deren Segen eingesetzt. Die ANP, die hat diesen Namen National und Populaire nicht zufällig. Sie ist ein Symbol, ein kräftiges Symbol der nationalen Unabhängigkeit. Und das ist sie auch geblieben und sie ist populär. Selbst in den letzten Demonstrationen wurde dann doch von den Protestierenden anerkannt, wie professionell, reserviert und dann doch auch letztendlich die Bewegung sogar fördernd sich Armee und Sicherheitskräfte verhalten haben. Das war ja nicht immer so.
Welche Rolle spielt die bereits von Ihnen erwähnte einstige Befreiungsfront FLN? Hat die noch eine Bedeutung, eine historische? Ist das ein Player, ist das von Gewicht noch?
Nein, das glaube ich weniger. Über die Hälfte der algerischen Bevölkerung ist unter 30. Das heißt, die kennen die alten Kämpfer kaum noch. Die Figur Bouteflika hat den letzten Respekt, den man vor diesen alten Kämpfern noch hatte, auch zerstört. Ein Mann, der im Rollstuhl saß, der im Grunde genommen fast so etwas wie etwa erfunden wurde wie eine lebendige Leiche. Und man hat während der Demonstration in Algier dann auch entsprechende Plakate und satirische, zynische Auslassungen gegen Bouteflika in Masse gesehen. Nein, der FLN spielt schon lange nicht mehr diese Rolle. Das Legitimationspolster, was sich ein erfolgreicher Befreiungskrieg gegen die Franzosen gebildet hat, das ist verschwunden. Die Armee selbst hat sich auch sehr kompromittiert in einen mörderischen Kampf gegen die Islamisten, in dem es zu serienweise Verletzungen von Menschenrechten auch gekommen ist. Nein, diese Legitimation ist vorbei. Die Jugend ist, wie gesagt, frustriert über die Bedingungen, unter denen man in Algerien lebt. Sehr, sehr viele machen sich auf den gefährlichen Weg über das Meer nach Frankreich. Es gibt in Algerien ein sehr puritanisches Regime. Die Familienpolitik und auch die Jugendpolitik ist in der Hand sehr konservativer Rechtsgelehrter und Muslime. Für viele ist tatsächlich, sagen wir mal, die Flucht in die Droge oder die Flucht in die Pornografie das Einzige, was bleibt. Es herrscht eine große Frustration. Insofern ist es auch sehr begrüßenswert, wie würdig, wie gewaltfrei dieser Aufstand jetzt gelaufen ist. Und ich glaube nicht, dass sie sich einfach wieder nach Hause schicken lassen. Es geht eben jetzt darum, die Zukunft zu sichern. Algerien hat zwei gewaltige Probleme. Das eine ist, dass es eben nie gelungen ist, ich habe das schon als junger Forscher in den 70er Jahren in Algerien studieren können, dass es nie gelungen ist, die Ressourcen, das Geld, die Einnahmen, die man aus dem Erdöl und Erdgas hat, die tatsächlich in eine sich selbst tragende industrielle Entwicklung umzumünzen. Das ist ein Petrostaat, genau wie Saudi-Arabien, der die Einnahmen dann an das Volk verteilt, aber unter einer ständig wachsenden Bevölkerung. Der Wohnungsbau kommt nicht mehr nach, die Mindestlöhne kommen nicht mehr nach. Das ist das eine Problem, das nennt man in unserem Fach den Ressourcenfluch. Man hängt an einer Ressource und kann sich nicht davon emanzipieren und eine eigenständige, selbsttragende Entwicklung anstoßen. Denn das andere ist eben der latente Gegensatz zwischen den immer noch sehr stark auf Frankreich, frankophon, nie ausgerichteten Eliten und der Masse, den Millionen von sogenannten Arabisans, die immer noch nicht in die wirklichen Führungspositionen aufgestiegen sind. Auch das hat sich schon Ende der 70er Jahre gezeigt und war der Anlass für das Erstarken der Islamisten.
Klaus Leggewie, auch da höre ich zwei Dinge raus. Das eine ist Ihr gesellschaftspolitisches Interesse nicht nur als Politikwissenschaftler, sondern es hat Sie, glaube ich, selber in den 70ern ein großes Stück weit politisiert. Ist das richtig?
Ja, das kann man sagen. Mich hat sozusagen, ohne dass ich das wusste, habe ich schon als sehr junger Jugendlicher in Paris noch mitbekommen, wie der Befreiungskrieg sich so im damaligen sogenannten siebten Widerstandsbezirk, also in Frankreich und in der Übertragung dann auch in Deutschland abgespielt hat. Es gab die sogenannten Kofferträger, die Unterstützer der algerischen Befreiungsbewegung in Frankreich, aber eben auch in Deutschland. Das habe ich dann später studiert. Ich bin dann nach Algerien gegangen, wie gesagt, als junger Forscher, um diesen Industrialisierungsprozess zu erforschen, der gekoppelt war mit einer völligen Vernachlässigung der algerischen Landwirtschaft. Algerien muss heute das Gros seiner Nahrungsmittel importieren. Und da hat man die Katastrophe des Islamismus auch schon kommen sehen, eben in diesem Konflikt zwischen den Arabisans, denen, die auf die arabische kulturelle Identität wieder verpflichtet wurden, und den frankophonen Eliten, die ihre Kinder auf die Schulen nach Lausanne, nach Paris, nach Genf geschickt haben, die dann die Führungspositionen einnahmen. Mich hat Algerien immer fasziniert. Es ist ein tolles Land, landschaftlich. Die Leute wirken auf den ersten Blick sehr verschlossen, aber sie sind unglaublich.
Und die Musik hat es Ihnen angetan, habe ich nachgelesen.
Und die Musik, das war dann in den 80er Jahren eigentlich eine eher widerständige Musik, das Rai. Die hat es mir auch sehr angetan. Also für mich spielt Algerien eine große Rolle. Und ich habe immer bedauert, wie wenig sich zum Beispiel Deutschland um dieses Land bemüht, gekümmert hat. Das heißt, es ist nach wie vor eines unserer Haupthandelspartner, erstens für Erdgasimporte, aber dann eben auch für den Export von Rüstungsgütern. Also wir haben die gesamte algerische Polizei immer ausgerüstet. Und sagen, wenn Sie heute schauen, in die Zeitung aufschlagen und die Korrespondenten, die jetzt dann über Algerien berichten, dann müssen wir gucken, wo die sitzen. Die sitzen in Madrid oder in Tunis. Das heißt, nach dem Abgang von Samuel Schirmbeck, dem damaligen Fernsehkorrespondenten, irgendwann in den 90er Jahren, gibt es eigentlich niemanden mehr, der aus Algerien berichtet. Also dieses Desinteresse ist eigentlich deplatziert, weil Algerien für uns, für Europa insgesamt, aber eben auch für Deutschland eine große Bedeutung hat und die algerische Tragödie durchaus immer eine Rolle gespielt hat, auch für Europa, nämlich über die Emigration, die ja auch in Deutschland vorhanden ist.
Wichtiger Stichwort zum Schluss. Sie haben einen Beitrag neulich überschrieben, Abschied von den Mumien. Selbst wenn ich jetzt am Ende unseres Gesprächs feststelle, wir haben keinen Hoffnungsträger, hoffen beide, dass es nicht einen neuen Bürgerkrieg gibt. Eins ist doch sicher, dass das ein neues Kapitel der algerischen Geschichte ist.
Absolut. Und es kann sogar sein, dass es die Fortsetzung oder die Coda des arabischen Frühlings wird. Denn es ist daran zu erinnern, dass der arabische Frühling nicht in Tunesien begonnen hat vor 10 oder 15 Jahren, sondern in Algerien 1988. Da gab es die ersten Aufstände, übrigens auch von Jugendlichen. Der ist dann brutal niedergeschlagen worden und in den blutigen Bürgerkrieg gemündet. Ich hoffe sehr, dass dies diesem Land gelingt, diese Energie, die sich jetzt zeigt, auch die wiedergefundene Würde, dass man die übersetzt in einen Prozess der Demokratisierung, einer Verfassungsreform, die dann auch die Armee in die Kasernen zurückschickt und den Präsidenten nicht so stark werden lässt, wie das bisher der Fall ist. Man nennt das in Algerien den Saim, den großen Führer. Und diese Fixierung auf eine Figur, die war eben sehr ungünstig für Algerien. Jetzt ist zu hoffen, dass eine wirkliche Demokratisierung eintritt bei allen Risiken, die wir besprochen haben.